Im Folgenden geht es um den dritten Akt aus Schillers Drama oder in Schillers Drama Wilhelm Tell. Zunächst die Voraussetzungen. Wilhelm Tell ist ja eine zentrale Figur. Er hat schon in der ersten Szene seinen Mut bewiesen und einen Flüchtling vor österreichischer Verfolgung gerettet. Er will aber nicht an den Aufstandsvorbereitungen teilnehmen, ist aber bereit zum Mitmachen, wenn er eben für eine Tat dann auch gebraucht wird. Das ist so seine Spezialität. Rudenz ist eine andere wichtige Figur, hat sich in ein Adliger, hat sich in einem Streitgespräch mit seinem Onkel ganz eindeutig für Österreich, also die Gegner der Schweizer, entschieden, um Bertha zu gewinnen, eine österreichische Adlige, die er liebt. Bertha wiederum hat nach einem Unglücksfall beim Bau einer Zwingburg ein Herz für die Unterdrückten bewiesen, als einer da vom Dachstuhl gefallen ist. Hat sie dann eben Gold spenden wollen, Schmuck, ist vom Volk aber zurückgewiesen worden, weil sie als Vertreterin Österreichs gilt. Das sind also die beiden Figuren, die hier eine besondere Rolle spielen im dritten Akt in verschiedenen Szenen. Beginnen wir mit der Szene 1. Tell und seine Frau haben da unterschiedliche Meinungen zum Thema Gefahr. Tell ist an seinem Haus mit der Reparatur eines Tores beschäftigt, während seine beiden Söhne mit kleinen Armbrustwaffen spielen. Deutlich werden die unterschiedlichen Auffassungen, was den Umgang mit Gefahren angeht. Dazu erklärt Tell in Zeile Vers 1486 und folgende: Zum Hirten hat Natur mich nicht gebildet. Rastlos muss ich ein flüchtig Ziel verfolgen. Dann erst genieße ich meines Lebens Recht, wenn ich mir's jeden Tag aufs Neue erbeute. Ja, er will also nicht als Hirte einfach Schafe hüten, sondern er möchte als Jäger unterwegs sein und er ist erst glücklich, wenn er sein Leben aufs Neue erbeute. Das heißt, wenn er es sich wiedergewinnen muss und wir werden dann sehen, dass er auch Gelegenheit dazu bekommt zwischen dem dritten und vierten Akt. Seine Frau erklärt dann in 1491: Und an die Angst der Hausfrau denkst du nicht, Hausfrau, also die Frau, die zu Hause bleiben soll, muss, die sich indessen deiner wartend härmt. Ja, sie härmt sich, sie hat Schmerzen, sie ist traurig, sie hat Angst, weil sie eben auf ihn warten muss. Denn mich erfüllt es mit Grausen, was die Knechte von euren Wagefahrten sich erzählen. Was ich so höre von dir, was du so treibst, das ist ganz fürchterlich. Bei jedem Abschied zittert mir das Herz, dass du mir nicht mehr wirst wiederkehren, zurückkommen. Und Tell darauf in ab 15:09: Wer frisch umherspäht, wer frisch rumguckt mit gesunden Sinnen, auf Gott vertraut und die Gelenke Kraft, Gelenk heißt hier so viel, man ist gelenkig, man ist beweglich, man kann schnell sein und so weiter, der ringt sich leicht aus jeder Fahr und Not, der kommt aus jeder Gefahr und Notlage schnell wieder gut heraus, er ringt sich heraus, er kämpft sich heraus, den schreckt der Berg nicht, der darauf geboren. Dann der zweite Abschnitt, ne? Tell will nach Altdorf. Seine Frau fürchtet, dass es da zum Zusammenstoß mit dem Vogt kommt. Denn die Sorgen von Hedwig, so heißt Tells Frau, die werden noch konkreter, als der nach der Fertigstellung des Tors seinen Hut nimmt und aufbrechen will. Auf Nachfrage erklärt er, dass er nach Altdorf will, um dort seinen Schwiegervater zu besuchen, also den Vater seiner Frau. Hedwig ist voller Sorge, dass Tell dort bei der Aktion der Rütli-Verschwörer mitmachen wird. Und Tell: Ich war nicht mit dabei, doch werde ich mich dem Lande nicht entziehen, wenn es ruft, das kennen wir bereits. Und Hedwig: Sie werden dich hinstellen, wo Gefahr ist. Das Schwerste wird dein Anteil sein, wie immer. Und Tell sagt: Ein jeder wird besteuert nach Vermögen, jeder soll das leisten für die Gemeinschaft, was er eben vermag, was er kann. Dann die dritte Info, was den Vogt angeht, so hat Tell vor ihm keine Angst, weil er ihn im Gebirge mal verschont hat, der ist ihm da begegnet und die waren eigentlich Feinde, aber er hat ihn dann verschont. Hedwig sieht gerade darin eine Gefahr. In 1571 sagt Hedwig: Er hat vor dir gezittert, wehe dir, dass du ihn schwach gesehen, vergibt er nie. Sie zeigt sich hier als psychologisch als sehr kluge Frau. Wenn jemand schwach gesehen worden ist und eigentlich über dem anderen steht, dann hat er ein Problem und wird es unter Umständen dem anderen heimzahlen. Und Tell sagt da ganz locker wie immer: Darum meide ich ihn, ich vermeide ihn, ich weiche ihm aus und er wird mich nicht suchen. Das mag ja stimmen, aber er wird dann später sehen, dass das dann doch ganz anders ist. Am Ende nimmt Tell sogar zum Entsetzen seiner Frau noch seinen älteren Sohn Walter mit, bringt ihn also auch noch in Gefahr. Das war also die erste Szene. Kommen wir zur zweiten Szene. Da geht es um Rudenz und Bertha. Die lernen sich in dieser Szene endlich wirklich kennen und möchten eine gemeinsame Zukunft, haben aber erstmal sehr unterschiedliche Auffassungen. Rudenz und Bertha sind endlich mal auf einer Jagdpartie in den Bergen allein und können da miteinander reden. Und der Mann, dieser Rudenz, möchte seine Liebe gestehen. Bertha allerdings übt erstaunlicherweise Kritik an ihm in 1601. Bertha, ernst und streng, dürft ihr von Liebe reden und von Treue, der treulos wird an seinen nächsten Pflichten, also die Pflichten, die er eigentlich hat, die übt er eben nicht aus. Rudenz ist ganz erschrocken, tritt zurück. Der Sklave Österreichs hört er dann sogar noch, der sich dem Fremdling verkauft, dem Unterdrücker seines Volkes. Rudenz ist ganz entsetzt natürlich darüber, weil er das von einer österreichischen Adligen zu hören bekommt. Und daraufhin erklärt ihm Bertha dann in 1662: Hofft nicht, durch Österreichs Gunst mich zu erringen. Nach meinem Erbe strecken Sie die Hand. Das will man mit dem großen Erbe vereinen. Das heißt also, glaub nicht, dass du mich da auf diese Art und Weise kriegst. Und die haben ganz andere Ziele mit mir. Die wollen mein Erbe nämlich haben, indem sie mich da verheiraten. Dieselbe Ländergier, die eure Freiheit verschlingen will, sie drohet auch der meinen. O Freund, zum Opfer bin ich ausersehen, vielleicht um einen Günstling zu belohnen. Also irgendeinen, den die Herrscher da gerne haben, ne? Der bekommt dann mich als Frau. Dort, wo die Falschheit und die Ränke wohnen, Ränke sind so Intrigen, wenn man andere Leute reinlegen will, hin an den Kaiserhof will man mich ziehen, dort harren mein verhasster Ehe Ketten, dort warten auf mich nur Ketten, und zwar einer verhassten Ehe, einer Ehe, die ich nicht will. Die Liebe nur, die eure kann mich retten. Das macht sie ihm jetzt so als Angebot und Rudenz dann in 1723 folgende: Doch wie mich retten, wie die Schlinge lösen, die ich mir töricht selbst ums Haupt gelegt. Was soll ich denn jetzt tun? Ich habe mich doch denen angedient und will den Österreichern helfen. Und Bertha sagt dazu: Zerreiße sie mit männlichem Entschluss, was auch draus werde, steh zu deinem Volk. Es ist ein angeborener Platz. Kämpfe fürs Vaterland. Du kämpfst für deine Liebe. Es ist ein Feind, vor dem wir alle zittern. Und eine Freiheit macht uns alle frei. Sei einfach tapfer, stell dich auf die richtige Seite und am Ende haben wir beide was davon. Jetzt zur Szene 3. Friesshardt und Leuthold sind zwei Soldaten des Vogts, die halten da also Wache an dem Hut, der da aufgestellt worden ist, und finden erstmal keinen, den sie verhaften können. Dann taucht Tell mit seinem Sohn auf und der ruft auch noch aus: Ei, Walter, in 1815. Ei, Vater, sieh den Hut dort auf der Stange. Und Tell: Was kümmert uns der Hut? Komm, lass uns gehen. Also er glaubt da wirklich heil vorbeizukommen, will nur einfach weg. Hier weiß man nicht genau, ob Tell wirklich keine Ahnung hat oder eben doch glaubt, da einfach so vorbeigehen zu können. Tatsächlich wäre das wieder ein Beweis, wie wenig dieser Mann manchmal nachdenkt für einen Helden. Aber er ist wohl mehr nicht, eben kein Anführer, der auch so Situationen analysiert und Pläne schmiedet und vorsichtig ist. Das hat er gar nicht drauf. Till soll jetzt verhaftet werden. Die Schweizer drumherum wollen das verhindern. Schließlich erscheint der Vogt, der jetzt eine Gelegenheit sieht, seine Macht zu zeigen. Und jetzt geht's richtig los. 1865 folgende. Gessler hat ein bisschen überlegt nach einer Pause. Verachtest du so deinen Kaiser, Till? Und mich, der hier an seiner Stadt gebietet, ich bin doch der Vertreter des Kaisers, dass du die Ehre versagst, dem Hut, den ich zur Prüfung des Gehorsams aufgehangen, ich hab den doch aufgehängt, damit ich sehe, wer dem Kaiser treu ist. Dein böses Trachten hast du mir verraten. Jetzt weiß ich auf gut Deutsch, wie du denkst. Und Tell, ne, verzeiht mir, lieber Herr, aus Unbedacht, ich habe nicht nachgedacht. Nicht aus Verachtung eurer ist's geschehen, nicht weil ich euch verachte. Wäre ich besonnen, wäre ich also ein nachdenklicher Mensch, hieß sie nicht der Tell, also eine ganz witzige Geschichte. Ich bitte um Gnade, es soll nicht mehr begegnen, das heißt, es soll nicht mehr passieren. Also er bestätigte genau das, was man vermutet haben, er ist kein großer Planer, handelt gern aus dem Moment oder aus dem Gefühl heraus. Der Vogt dann kommt auf die Idee, Tell ein Meisterstück mit der Armbrust abzuverlangen, und sein Sohn liefert auch noch die Idee mit dem Apfel als Ziel. Daraus macht dann der Vogt den teuflischen Plan, einen Vater auf sein Kind schießen zu lassen, 1882. Wir präsentieren hier eine längere Textstelle, weil dann erst richtig deutlich wird, was für Vorstellungen und Gefühle hier aufeinander prallen. Das hat eine ziemliche Sadistenqualität. Gessler: Nun, Tell, weil du den Apfel triffst vom Baume, auf 100 Schritte, so wirst du deine Kunst vor mir bewähren zeigen müssen. Nimm die Armbrust, du hast sie gleich zur Hand, und mach dich fertig, einen Apfel von des Knaben Kopf zu schießen. Doch will ich raten, ziele gut, dass du den Apfel treffest auf den ersten Schuss. Denn fehlst du ihn, so ist dein Kopf verloren. Also auf gut Deutsch, ne? Selbst wenn du ihn verfehlst, ganz egal wie, dann ist dein Kopf verloren, musst du sterben und alle geben Zeichen des Schreckens, sind völlig entsetzt. Und Tell, Herr, welches Ungeheure sinnet ihr? Was habt ihr da für Gedanken? Mir an, was bietet ihr mir an? Ich soll vom Haupte, vom Kopf meines Kindes. Nein, nein doch, lieber Herr, das kommt euch nicht in den Sinn, er kann das gar nicht glauben. Verhüt's der gnädige Gott, das könnt ihr im Ernst von einem Vater nicht begehren, nicht verlangen. Gößler, du wirst den Apfel schießen von dem Kopf des Knaben. Ich will es, ich begehre es und ich will's. Und Tell, ich soll mit meiner Armbrust auf das liebe Hauptkopf des eigenen Kindes zielen, eher sterb ich. Und Gößler, du schießest oder stirbst mit deinem Knaben. Alle Versuche, den Vogt umzustimmen, bringen nichts. Während Rudenz offen für Tell und die Schweizer eintritt, schafft Tell es dann, den Apfel wirklich zu treffen. Eigentlich ist er jetzt frei, aber es kommt dann doch noch zu einem Gespräch, in dem Tell sich mal wieder um Kopf und Kragen redet, offen und ehrlich, wie er ist. Es geht darum, warum Tell vor seinem Schuss noch einen zweiten Pfeil zu sich gesteckt hat. Tell verlegen in 2052, Herr, das ist so gebräuchlich bei den Schützen. Gessler, nee, Tell, die Antwort lasse ich dir nicht gelten. Es wird was anderes wohl bedeutet haben. Sag mir die Wahrheit, frisch und fröhlich, Tell, was es auch sei, dein Leben sichere ich dir. Wozu der zweite Pfeil? Und Tell dann, okay, o Herr, weil ihr mich meines Lebens habt gesichert, also ich soll nicht umgebracht werden, so will ich euch die Wahrheit gründlich sagen. Dann zieht er den Pfeil aus dem Koller, aus der Tasche, die er da hat, und sieht den Landvogt mit einem furchtbaren Blick an. Mit diesem zweiten Pfeil durchschoss ich euch, wenn ich mein liebes Kind getroffen hätte. Und eurer wahrlich hätte ich nicht gefehlt. Wenn ich also mein Kind da getroffen hätte, dann hätte ich damit euch erschossen. Und Gessler, oh, wohl, Tell, des Lebens habe ich dich gesichert. Ich gab mein Ritterwort, das will ich halten. Doch weil ich deinen bösen Sinn erkannt, will ich dich führen lassen und verwahren, wo weder Mond noch Sonne dich bescheint, also irgendwo tief im Kerker, damit ich sicher sei vor deinen Pfeilen. Ergreift ihn, Knechte, bindet ihn. Als man den Vogt darauf hinweist, dass das gegen die Freiheitsrechte der Schweizer verstößt, die Schweizer ja vom Kaiser bekommen haben, erhalten sie nur die Antwort, der neue Kaiser hat sie ja noch nicht bestätigt. Und als Tell dann wirklich Richtung Gefängnis weggeschafft wird, sind alle ziemlich verzweifelt. Stauffacher erklärt in 2091, oh, nun ist alles hin, alles hin. Mit euch sind wir gefesselt alle und gebunden. Und die Landleute umringen dann den Tell. Mit euch geht unser letzter Trost dahin. Und jetzt haben wir die dramatische Situation am Ende des dritten Aktes. Ne? Wilhelm Tell ist mal wieder ziemlich unbedacht, unüberlegt gewesen, bringt sich und seinen Sohn Walter in eine lebensgefährliche Situation, als er gegen den Rat seiner Frau nach Altdorf geht und dort den Hut des Vogtes nicht grüßt. Das führt allerdings zum Höhe- und Wendepunkt des Dramas, immer wichtig beim dritten Akt von fünf Akten, weil der Vertreter des Kaisers sich zu einer abscheulichen Forderung hinreißen lässt, nämlich auf den Kopf des Sohnes zu schießen, die Tell zwar erfüllt, die ihn aber jetzt erstmals dazu bringt, einen Plan, nämlich die Ermordung des Vogtes, zu entwickeln. Und ein zweiter Höhe- und Wendepunkt ist dann mit diesem Rudenz verbunden, der endlich erfährt, wie Bertha wirklich denkt, eben für die Schweizer. Dies führt dazu, dass er auch dann zu den Schweizern übergeht und ihren Freiheitskampf unterstützt. Ja, das wie immer von www.schnell-durchblicken.de, der dritte Akt aus Schillers Drama.